Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Final Countdown.
Hi, I'm with the Obama campaign. Are you going to vote?
Yeah.
Oh, good.
Obama und Romney schaufeln ihre Wähler an die Urnen. Dilettanten oder Gesinnungsgenossen. Vor genau einem Jahr wurde die wahrscheinlich schlimmste rechtsextreme Mordserie in Deutschland nur zufällig aufgedeckt. Und England ohne Eschen. Warum den Briten vielleicht bald die Bäume ausgehen. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. In Deutschland demonstrierten heute Menschen gegen Rassismus und rechtsextreme Gewalt. Denn genau vor einem Jahr wurde bekannt, dass eine rechtsextreme Terrorzelle 13 Jahre lang mordend durch die Republik gezogen war und dies unter den Augen der Geheimdienste. Aus Berlin, Fritz Dinkelmann.
Das Bündnis gegen Rassismus, das heute bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen hat, bildete sich vor einem Jahr, als die Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle NSU bekannt wurde. Linke Gruppen, Migranteninitiativen, Gewerkschaften und Parteien riefen zu Kundgebungen auf, mit denen Druck gemacht werden soll auf Polizei und Behörden. Der generelle Vorwurf lautet, dass die deutsche Politik nach wie vor auf dem rechten Auge blind sei. Der Rassismus müsse in all seinen Facetten bekämpft werden, auch im Alltag. Und, das ist die zentrale Forderung der Demonstranten, in Berlin waren es ein paar Tausend, der Verfassungsschutz habe total versagt und müsse abgeschafft werden. Das Versagen dieser Organisation hat in monatelanger Arbeit auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestages festgestellt. Innenminister Hans-Peter Friedrich versprach heute einmal mehr eine bessere Vernetzung der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern. Auch nach einem Jahr lasse das Entsetzen darüber nicht nach, dass es dem Neonazi-Trio gelungen sei, so lange unentdeckt zu bleiben und das Leben von 10 Menschen auszulöschen.
Dilettantisch oder blind auf dem rechten Auge? Wir kommen auf diese Frage zurück. Zunächst aber die Nachrichten des Tages mit Jonathan Fisch.
2 Tage vor der Präsidentenwahl in den USA ist weiterhin komplett offen, wer das Rennen machen wird. In einer Umfrage der Washington Post und des Fernsehsenders ABC werden Präsident Obama und Herausforderer Romney je 48% der Stimmen vorausgesagt. Die Umfrage zeigt weiter, dass Afroamerikaner fast geschlossen hinter Präsident Obama stehen. Die Mehrheit der Weißen will demnach den Republikaner Romney wählen. Die japanische Nuklearindustrie hat über Jahre hinweg staatliche Experten finanziert, welche neue Sicherheitsstandards für die Atomreaktoren erarbeiten sollen. Die Experten bei der Atomaufsichtsbehörde hätten zum Teil bis zu 300.000 Franken von der Atomindustrie erhalten, berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. In Ägypten ist der 60-jährige Bischof Tawadros zum neuen Papst der christlichen koptischen Kirche bestimmt worden. Er wurde im Rahmen einer mehrstündigen Zeremonie aus 3 Bewerbern ausgewählt. Die letzte Entscheidung lag in der Hand eines Kindes, das mit verbundenen Augen per Los das 118. Oberhaupt der koptischen Kirche wählte. Papst Tawadros wird Nachfolger von Shenouda III., der im März nach langer Krankheit gestorben war. In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem Bombenanschlag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur Sana berichtet, explodierte der Sprengsatz in der Nähe eines Hotels, in dem sich regelmäßig internationale Beobachter aufhalten. Außerdem meldet die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rebellen hätten im Osten des Landes ein Ölfeld unter ihre Kontrolle gebracht. Der Krieg in Syrien war ein Thema in Beirut, wo sich der libanesische Präsident Suleiman mit dem französischen Präsidenten Hollande getroffen hat. Hollande warnte, dass sich der Syrien-Konflikt auf das Nachbarland Libanon ausweiten könnte. Dem würde sich Frankreich aber mit aller Macht entgegenstellen, so Hollande. Die Straßenopferorganisation Road Cross zieht ihre Raser-Initiative zurück. Die Initiative verlangte, dass Raserinnen und Raser härter bestraft werden. Dass die Initiative nun zurückgezogen wird, begründet Road Cross unter anderem mit dem Maßnahmenpaket Via Sicura des Bundes. Damit habe das Parlament die Anliegen der Initianten erfüllt, teilen diese mit. Der Chef des Schweizer Nachrichtendienstes, Markus Seiler, wird nicht Gemeinderat von Spiez im Berner Oberland. FDP-Kandidat Seiler machte bei den Wahlen in die Exekutive das schlechteste Resultat aller 28 Kandidaten. Den FDP-Sitz konnte die Partei aber halten. Franz Arnold von der SP bleibt in Spiez Gemeindepräsident. In der Stadt Wiel im Kanton St. Gallen ist Susanne Hartmann zur Stadtpräsidentin gewählt worden. Hartmann war wilde Kandidatin, weil ihre Partei, die CVP, sie nicht nominiert hatte. Sie machte das Rennen im zweiten Wahlgang gegen den offiziellen CVP-Kandidaten Armin Eugster mit über 1000 Stimmen Unterschied. In der Fußballmeisterschaft hatte St. Gallen verpasst, die Tabellenspitze zu übernehmen. Mehr dazu von Juliette Schild.
St. Gallen verlor zu Hause gegen den FC Sion mit 0:3. Für Sion war es der erste Sieg unter dem neuen Trainer Pierre-André Jurmann. Damit bleibt GC an der Tabellenspitze. Eine Heimniederlage kassierte auch Thun. Thun verlor gegen Zürich mit 1:4. Stjepan Kukuruzovic traf für Zürich zweimal. Luzern und Servet trennten sich 1:1 unentschieden. Kimi Räikkönen hat den Formel-1-Grand Prix von Abu Dhabi gewonnen. Der Finne im Lotus siegte vor Ferrari-Fahrer Fernando Alonso. Dritter wurde Sebastian Vettel im Red Bull. Kamui Kobayashi holte für das Sauber-Team als Sechster 8 WM-Punkte. In der Fahrergesamtwertung führt Sebastian Vettel nun noch 10 Punkte vor Fernando Alonso. Und noch zum Kunstturnen. Julia Steingruber und Claudio Capelli haben am Swiss Cup im Hallenstadion den zweiten Platz erreicht. Gewonnen haben den Wettkampf Fabian Hambüchen und Elisabeth Seitz aus Deutschland.
Das Wetter. In der Nacht fällt verbreitet kräftiger Regen. Morgen ist es im Norden wechselhaft bei 11 Grad, im Süden mit Nordföhn ziemlich sonnig und 16 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Bilanz nach einem Jahr. Deutschland und die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Bilanz nach 2 Jahren US-Wahlkampf. Wir gehen von Haustür zu Haustür. In Japan wird die neue Kommission für nukleare Sicherheit von der Atomindustrie finanziell unterstützt.
Wer sonst kann Sicherheitsrichtlinien erarbeiten, wenn nicht Experten, die sich mit Atomkraftwerken auskennen, und die haben Geld genommen von den Versorgern für ihre wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt also, hier beißt sich die Katze in den Schwanz.
Das Gespräch mit unserem Mann in Tokio. Das baumlose Empire. In England sterben die Eschen. Und um 18.30 Uhr Österreich, die erschütterte Republik, in der Wochensendung International. Vor genau einem Jahr haben sich die Neonazi-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt in Thüringen erschossen. Ihre Komplizin Beate Zschäpe stellte sich Tage später der Polizei. Das Trio war zuvor 13 Jahre lang unentdeckt durch Deutschland gezogen und hatte 9 Einwanderer und eine Polizistin ermordet. Vor genau einem Jahr sind diese Verbrechen also zufällig ans Tageslicht gelangt, und zu diesem Anlass wurde in Deutschland zu Demonstrationen aufgerufen. Es kamen nur einige Tausend. Ich habe Fritz Dinkelmann, unseren Korrespondenten in Deutschland, gefragt, warum sind nur so wenige auf die Straße?
Sind es wirklich nur wenige, jene, die auf der Straße sind? Das sind jedenfalls Engagierte. In Berlin sind es ein paar Tausend, in anderen deutschen Städten kommen Tausende dazu. Aber wahr ist, vor ein paar Jahren, als es den sogenannten Aufstand der Anständigen gab, da war die Beteiligung der Bevölkerung viel größer, auch die Empörung. Das lässt sich vielleicht damit erklären, dass nach einem Jahr Arbeit im Untersuchungsausschuss sich eine gewisse Ermüdung eingestellt hat bei den Menschen.
Ist es auch eine gewisse Gleichgültigkeit bei den Menschen?
Politiker dürften so etwas nie sagen, egal welcher Partei sie angehören. Allerdings ist mein persönlicher Eindruck schon der, dass zwar alle sich einig sind darin, dass man Rechtsextremismus nicht dulden kann, dass man dem Rassismus die Stirne bieten muss und so weiter. Aber wenn es denn konkrete Vorfälle gibt, wenn in Berlin etwa im Alexanderplatz wieder mal ein Migrant totgeschlagen wird, dann ist es dann doch erstaunlich, wie schnell so ein Vorfall wieder in Vergessenheit gerät.
Der neueste Spiegel berichtet, dass das Bundeskriminalamt dem deutschen Verfassungsschutz schon 1997 vorgeworfen hat, dass er seine V-Leute, und das waren überzeugte Rechtsextremisten, geschützt habe und geplante Verbrechen erst so spät der Polizei gemeldet habe, dass diese nicht mehr habe eingreifen können. Handelt es sich Ihrer Meinung nach um Dilettantismus oder Blindheit auf dem rechten Auge?
Das, was der von mir schon erwähnte Untersuchungsausschuss des Bundestages bis jetzt recherchiert hat, lässt eigentlich nur die Vermutung zu, dass es sich um einen Mix handelt. Sowohl geht es um Behörden, die eben auf dem rechten Auge blind sind, es geht um ein dilettantisches Arbeiten von verschiedenen Diensten, nicht nur dem Verfassungsschutz, es geht auch, das hat Barbara John heute gesagt, es geht auch um Vorurteile, die Behörden gegenüber Ausländern haben. Barbara John ist die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Also es ist ein Mix von einem Totalversagen, das war letztlich das Resultat, ein Totalversagen. Und ein wichtiger Punkt, warum es dazu kommen konnte, dass da drei Leute wirklich unentdeckt unter den Augen von Polizei und Verfassungsschutz morden konnten, 13 Jahre lang, ist sicher, dass eben die Dienste nicht miteinander kooperieren.
Vor allem nach der Wiedervereinigung war der Rechtsextremismus insbesondere in Ostdeutschland ein grosses Thema. Sind die drei Neonazi-Terroristen die Spitze eines Eisberges oder doch eine blutig-tragische Ausnahme?
Jedenfalls Sebastian Edati, das ist der sozialdemokratische Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, hat hierzu eine klare Meinung. Er findet, dass man das Thema Rechtsextremismus in der Vergangenheit bei weitem nicht genug beachtet hat. Und er meinte auch gegenüber einem Radiosender heute, dass die rechtsextreme Szene größer geworden ist, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die gewaltbereit sind und dass man schon davon ausgehen müsse, dass es eben nicht nur diese Zwickauer Zelle gibt, sondern irgendwo in der Republik auch andere rechtsextreme Gruppen.
Wenn es ein Eisberg ist, handelt es sich dann um einen Eisberg der Gewalt? Oder wie in den 90er Jahren auch ein Vordringen des Rechtsextremismus in den Alltag, auch in den politischen Alltag?
Dieser Eisberg schmilzt ja jedes Jahr. Jedes Jahr gibt es einen Bericht, da wird untersucht, ob und inwieweit die deutsche Bevölkerung rassistische Gedanken hegt oder auch rechtsextreme Gedanken hat. Und immer wieder wird neu belegt, dass eben eine bedenkliche Anzahl Deutscher solche Auffassungen pflegt. Das ist das eine. Das andere ist die Realität, namentlich im Osten der Republik. Da gibt es Neonazi-Gruppierungen, die es verstanden haben, sich bei Jugendlichen gemein zu machen, also sie quasi anzuwerben, indem sie Lager für sie organisieren oder aber bei alten Menschen, denen sie medizinische Hilfe bringen und so beweisen wollen, uns braucht es. Das andere ist, ja, es gibt rechtsextreme Gruppen, die auch in Parlamenten sitzen, wobei die politische Arbeit ist nicht das, was diese Gruppen so gefährlich macht.
Aus Berlin, Fritz Dinkelmann. Es ist eine uramerikanische Art, Wahlkampf zu führen. Sprich, Freiwillige gehen von Haus zu Haus und versuchen, die Anhänger ihres Kandidaten an die Urne zu bringen. Das geschieht auch per Telefon und nicht selten werden die eigenen Wähler am Ende sogar per Bus an die Urnen gekarrt. Priscilla Imboden hat einen Freiwilligen durch ein Quartier in Cleveland, Ohio begleitet. Ein Quartier, das besonders stark von der Immobilienkrise getroffen wurde.
Tim Robinson steht auf der Veranda und wartet auf Antwort. Die blaue Farbe auf dem Holzboden blättert, einzelne Bretter fehlen. Die Tür öffnet sich, ein junger Schwarzer streckt den Kopf heraus.
Hi, I'm with the Obama campaign. We're trying to make sure everybody had a chance to vote. Have you voted yet?
Oh, not yet.
Are you going to vote?
Yeah.
Oh, good. You have two options.
Der Mann hat noch nicht gewählt. Robinson erklärt ihm, wo er in diesen Tagen bereits seine Stimme abgeben kann und wie er sich ausweisen muss.
Yeah, okay, great.
Bring your friends and relatives, please. Thank you very much and thanks for voting.
God bless you.
Okay, bye.
Tim Robinson tritt auf die Straße und prüft seine Adressliste. Er klopft nur bei Leuten an, die bei der Demokratischen Partei registriert sind oder früher Obama gewählt haben. In diesen letzten Tagen vor den Präsidentschaftswahlen geht es nicht mehr darum, Wähler zu überzeugen, sondern darum, sie an die Urnen zu bringen. Robinson hat bereits vor 4 Jahren in diesem Quartier für Obama geworben. Damals war es anders. Der Enthusiasmus sei größer gewesen. Viele Leute seien nun enttäuscht von Obama. Das erstaunt nicht. Dieses Quartier in Cleveland im Bundesstaat Ohio wurde von der Immobilienkrise besonders stark getroffen. Die Häuser, Zeugen von verflossenem Wohlstand, groß mit Veranden und Gärten, sind aber in erbärmlichem Zustand. Viele Fenster und Türen sind mit Brettern zugenagelt. Abfall liegt im Gras, hungrige Katzen streunen herum. Die Bevölkerung ist ausschließlich schwarz. Fast niemand ist zu Hause.
Not home. Many of these people hold 2 or 3 jobs to try and make ends meet.
Viele Leute hätten 2 bis 3 Jobs, um über die Runden zu kommen, erklärt Robinson. Sie hätten oft andere Sorgen. Die Wahlen stünden nicht zu oberst auf ihrer Liste. Deshalb sei es wichtig, sie zu informieren und zu motivieren, damit sie an die Urne gingen. Tim Robinson, ein pensionierter Arzt, ist einer von vielen freiwilligen Helfern, die für das Obama-Team ausschwärmen. Erfahrungen haben gezeigt, dass frühe Wähler öfters demokratisch stimmen. Der nachdenkliche Mann mit grauem Bart und besorgter Miene wird bis zu den Wahlen jeden Tag bei potenziellen Obama-Wählern anklopfen.
Coming out and doing something like this is a small price to pay.
Es sei ein kleiner Preis für den Fall, dass es klappe, sagt er. Ohio ist besonders hart umkämpft. Wer Ohio gewinnt, heißt es, wird mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Präsident der USA sein. Deshalb ist hier enorm viel Geld in den Wahlkampf geflossen. Die Bevölkerung wurde regelrecht überflutet mit aggressiven Werbespots im Fernsehen und Radio.
What the money has done is allowed an incredible amount of advertising, which often is not completely truthful.
Viele dieser Spots seien unwahr gewesen und hätten das Denken vieler Menschen verzerrt, kritisiert Robinson. Untersuchungen zeigen aber, dass die Wirkung der Werbung in TV und Radio gegen Ende der Kampagne nachlässt. Mehr Erfolg haben Wahlhelfer wie Tim Robinson, die beiden Menschen zu Hause vorbeigehen und sie direkt ansprechen.
Hi, how you doing? I'm with the Obama campaign.
Okay.
Have you voted?
Yeah.
You did?
Yeah.
All right. Good for you. Thank you for voting.
You're welcome.
Thank you very much.
You're welcome.
Okay. Thanks a lot.
Obama oder Romney, über die Entscheidung in den US-Präsidentschaftswahlen berichtet Radio DRS am Mittwochmorgen ab 4 Uhr in der Früh. Das ist möglich in Japan, 1,5 Jahre nach Fukushima. Die seriöse Nachrichtenagentur Kyodo meldet nämlich, dass 4 von 6 Mitgliedern einer Kommission, welche die Sicherheitsstandards künftiger Atomkraftwerke bestimmen soll, in den vergangenen Jahren Hunderttausende von Euro von der Atomindustrie erhalten hat. Ich habe Martin Fritz, unseren Mitarbeiter in Tokio, gefragt, hat diese Meldung einen Aufschrei in Japan ausgelöst?
Also ein Aufschrei hat es nicht gegeben, aber das sorgt natürlich hier für Aufsehen und die Meldung kommt von der mehr oder weniger amtlichen Nachrichtenagentur Kyodo. Das heißt also, ja, das ist natürlich alles korrekt und richtig und das wird natürlich viele Leute hier in Japan, die kritisch der Atomindustrie gegenüberstehen, darin bestätigen, dass diese ganze neue Atomaufsichtsbehörde so eine Art Kabuki-Theater ist, also eine Show für die Bevölkerung. In Wirklichkeit haben Regierung und Atomindustrie gar kein Interesse daran, an ihrem bisherigen Verhalten und Umgang mit der Atomenergie etwas zu ändern. Macht man nur, offiziell ist diese Behörde ja unabhängig, um zu zeigen, ja, dass sich was geändert hat, aber letztlich hat sich eben doch nichts geändert.
Aber wenn ich Ihnen zuhöre und an Fukushima denke, dann würde ich eigentlich erwarten, dass es doch einen Aufschrei gibt.
Ja, auf jeden Fall wird es bei den wöchentlichen Protestdemonstrationen am Freitagabend, die immer vor dem Premierministeramt stattfinden, sicherlich bei vielen Demonstranten ein Gefühl der Bestätigung geben. Die haben von Anfang an gesagt, dass es nicht geht, dass an der Spitze der Atomaufsicht ein Herr Shunichi Tanaka steht, der vorher Vizepräsident der Atomenergiekommission war, die die Regierung in Atomenergie beraten hat. Und auch andere Mitglieder dieser Kommission gehören zur Atomindustrie. Und wenn jetzt 4 von 6 Mitgliedern dieses Teams das Sicherheitsministerium Sicherheitsstandards erarbeiten soll, ebenfalls von der Atomindustrie bezahlt wurde, dann bestätigt das natürlich genau dieses vorsichtige Urteil. Andererseits, wer sonst kann Sicherheitsrichtlinien erarbeiten, wenn nicht Experten, die sich mit Atomkraftwerken auskennen? Und die sind in Japan eben nun mal alle Teil dieses atomindustriellen Komplexes gewesen, haben Geld genommen von den Versorgern für ihre wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt also, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Man kommt um diese Leute gar nicht drum herum. Immerhin waren sie so ehrlich, diese freiwillige Selbstauskunft zu geben.
Was sind jetzt die politischen Folgen dieser Veröffentlichung, dieser Nachricht?
Also es ist ja so, dass die Atomaufsicht nur von Premierminister Noda im September berufen wurde, weil das Parlament da nicht tagte. Und eigentlich müssen diese Ernennungen vom Parlament genehmigt werden. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt bei der neuen Parlamentssitzung, die vergangene Woche angefangen hat, ob jetzt die Abgeordneten darauf dringen, dass sie diese Personalien nochmal vorgelegt bekommen und bestätigen müssen. Und das kann durchaus sein, dass es da noch Änderungen gibt. Also da gibt es auch einen großen Unwillen im Parlament darüber, dass der Premierminister das einfach so beschlossen hat. Er hat gesagt, er stand da unter gesetzlichem Zeitdruck. Aber nichtsdestotrotz, die Auswahl der Mitglieder weckt den Verdacht, dass es hier um eine Aktion zugunsten der Atomindustrie geht. Und der Premierminister selber gilt ja als Unterstützer der Atomkraft.
Der Premierminister gilt als Unterstützer der Atomkraft. Sie haben vom atomarindustriellen Komplex gesprochen. Haben sich dann die Rahmenbedingungen für die Atomanlagen geändert in Japan?
Ja, das muss man sagen, dass sich die Atomaufsicht, die ja unabhängig sein soll, doch relativ kritisch gegenüber dem jetzigen Zustand gezeigt hat. Also dieser umstrittene Junichi Tanaka, der die Atomaufsicht führt, hat ganz klar gesagt, er ist nicht daran interessiert, die Reaktoren möglichst schnell wieder ans Netz zu nehmen. Er ist daran interessiert, dass Japan künftig Sicherheitsrichtlinien hat, die auf internationalem Niveau sind. Er hat gesagt, das dauert bis März oder April, bis diese Sicherheitsrichtlinien erarbeitet werden. Und vor nächstes Jahr Sommer wird also auf keinen Fall ein weiterer Atomreaktor von den 48, die jetzt abgeschaltet sind, wieder ins Netz genommen. Er hat auch bereits eine Simulation veröffentlicht, wonach bei einer Kernschmelze in einigen Reaktoren sich die Radioaktivität bis zu 40 Kilometer weit verbreiten würde und hat als Konsequenz daraus angeordnet, dass in Zukunft bei solchen Kernschmelzen und anderen größten anzunehmenden Unfällen, dass es eine Sicherheitszone von 30 Kilometer geben wird. Das bedeutet, dass also in Zukunft mehr Gemeinden dabei mitreden werden, ob ein Atomreaktor gestartet wird oder nicht. Das heißt also, das wird den ganzen Prozess des Wiederanfahrens dieser Atomenergie wieder weiter verzögern. Also es sieht nicht so aus, als ob dieser Herr Tanaka wirklich in erster Linie an die Atomkraftwerke denkt, sondern doch Vorrang für die Sicherheit gibt.
Wenn die Verbandelung dieser Sicherheitskommission mit der Atomindustrie nicht die große Schlagzeile ist, was ist dann im Japan dieser Tage die große Schlagzeile?
Die große Schlagzeile ist, dass wir hier auch vor einem Art fiskalischen Cliff stehen, ähnlich wie die Amerikaner ab Anfang 2013. Hier geht dem Staat Ende November, also Ende dieses Monats, das Geld aus, weil die Opposition ein Gesetz blockiert, das die Neuverschuldung für den laufenden Haushalt erlaubt. Und der Haushalt wird zu über 40% mit Schulden finanziert und diese Anleihen können nicht ausgegeben werden. Das heißt also, Ende November hat der japanische Staat kein Geld mehr, er könnte seine Beamten nicht mehr bezahlen, er könnte nicht mehr die Renten auszahlen, die Volksrenten zumindest nicht, während man sich auf dieses fiskalische Cliff zubewegt.
Aus Tokio Martin Fritz. England ohne Eschen ist fast so schlimm wie ohne Fußball. Und deshalb trat vorgestern der Krisenstab Cobra des britischen Kabinetts zusammen, der sich in Staatskrisen wie Terroranschlägen oder Naturkatastrophen trifft. Denn ein Pilz droht die britischen Eschen und damit nahezu ein Drittel des britischen Baumbestandes auszurotten. Martin Alliot.
Die menschliche Torheit kennt keine Grenzen. Britische Gärtnereien importieren Eschenschösslinge aus Holland, die dort mit britischen Keimlingen aufgezogen wurden. Das britische Landwirtschaftsministerium, noch nie ein Hort der Kompetenz, begründet diesen Unsinn damit, dass im Falle eines katastrophalen Ereignisses, wie beispielsweise eines flächendeckenden Tornados oder einer Baumkrankheit, der ursprüngliche Baumbestand noch genetisch vorhanden sei. Und nun stellt sich heraus, dass genau diese globalisierte Försterei mitverantwortlich ist für die wohl nicht aufzuhaltende Ausrottung von 80 Millionen Eschen im Vereinigten Königreich. Dieser Tage stoßen die Eschen ihre Blätter ab. Die Diagnose des Befalls wird dadurch verzögert und erschwert, denn die Symptome von Chalara fraxinea, so heißt der Übeltäter, erscheinen zuerst an den Blättern, dann erst an Rinde und Holz. Der Pilz, ein entfernter Verwandter der Trüffel und der Morchel, lebt seit jeher auf Eschen in Asien, ohne Schaden anzurichten. Doch seit der Schädling 1992 in Polen auftrat, hat er auf dem europäischen Kontinent den Eschenbestand dezimiert. In Dänemark wurden im Laufe von lediglich 9 Jahren 90% aller Eschen befallen. Die meisten davon sind bereits tot. Doch in Dänemark machten die Eschen bloß 3% des gesamten Baumbestandes aus. Ähnliche Proportionen herrschen auch in der Schweiz. In Irland, das eine geringe Waldfläche aufweist, ist die Esche mit Abstand der häufigste Baum in Hecken. Sein Verschwinden, so kurz nach der Ausrottung der Ulmen, würde das Landschaftsbild dauerhaft verstümmeln. Auch in einer irischen Gärtnerei ist der Pilzbefall bereits bestätigt. Neueste Erkenntnisse wecken allerdings den Verdacht, dass die Sporen des Pilzes auch mit dem Wind oder auf Vögeln nach England getragen wurden. Erwachsene Eschen an der Südostküste zeigen die Symptome. Gewisse Experten haben deshalb bereits kapituliert und die britischen Eschen abgeschrieben. Das ist auch ein beklagenswerter Kulturverlust. Die nordischen Sagen schildern die Weltesche Yggdrasil als Kosmos. In den vorchristlichen Gesetzen Irlands, den Brehon Laws, galt die Esche als eine von bloß 7 Adligen des Waldes. Angesichts dieser Bedeutung des Baumes ist es nur logisch, dass sich der Krisenstab des britischen Kabinetts, Cobra, der sich sonst mit Terroranschlägen und Naturkatastrophen befasst, am Freitag zu einer Sitzung über Eschen versammelte.
Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Angelique Welchli. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.